Ich habe gestern überlegt, wie ich die das erste Mal so kennengelernt habe oder eigentlich gesehen habe, weil ich habe die zwar im Gym ein paar Mal gesehen, Gym 23, aber so richtig aufgefallen bist du mir im Heilmann-Dom bei einer Kampfveranstaltung. Ich weiß nur noch, dass es der 4. Mai war, weil du nämlich bei der Einlaufmusik bist du reinkommen mit, ich glaube, das war Star Wars-Musik.
Ja, ja, voll.
Du hast das Star Wars-Maske oder den Darth Vader-Maske aufgehabt.
Darth Vader-Helm war das.
Das ist zu geil, das war dann schon so super. Und dann zum Schluss war irgendwie der eine Satz, ich weiß nicht, war das im Lied oder hast du das gesagt? Auf jeden Fall, May the Force be with you.
Ja, nein, ich glaube, das haben wir gesagt dann.
Mega lustig, vor allem, weil es der 4. Mai war.
Ja, es war gar nicht meine Idee. Irgendwer hat so aus Spaß gesagt, so, hey, es ist am 4. Mai, wieso machst du nicht Star Wars Walking?
Ja.
Ich war so, hey, ja. Und dann haben wir jemanden gefunden, der sein Comic-Geschäft hatte, der diesen geilen Helm hatte.
Cool.
Und diese Robe.
Ja. Ah ja, stimmt.
Und dann haben wir ich bin fast auf die Pappen geflogen beim Einmarsch mit dem Helm, weil man nicht gut sieht. Ja. Es war wirklich knapp. Es wäre richtig bitter gewesen, wenn ich da beim Reinmarsch auf die Pappen fliege. Aber ja, war schon richtig geil.
Ja.
Also, wenn wieder am 4. Mai kämpft, dann mache ich es wieder.
Ja, hoffentlich. Du nimmst nur noch Kämpfe an am 4. Mai.
Also, wenn es euch am 4. Mai gibt, das ist Fixstarter.
Ja. Du hast auch den Kampf gewonnen, glaube ich, oder? Stimmt das?
Den habe ich gewonnen.
Jetzt mache ich mir sicher unbeliebt, aber ich habe noch nie mein Leben Star Wars geschaut.
Das habe ich auch kommentiert am Ende dieser Veranstaltung, weil ich weiß, dass die jungen Leute kulturell einfach verarmen. Ich würde aber auch echt nur empfehlen, die ersten drei, also die alten drei Teile zu schauen.
Ah, okay.
Und dann einfach zu vergessen, dass es existiert.
Okay.
Weil die schon so wirklich übertrieben geil sind.
Die ersten drei
die alten. Die ersten drei, alten. Ja. Star Wars, der heißt einfach Star Wars.
Ja.
Und dann The Empire Strikes Back und dann Return of the Jedi. Episch. Alles, was dann kommt, ist schon, ist okay, kann man schauen, aber es hat nicht mehr diesen, ist nicht mehr so geil. Also, ja. Es gibt Menschen, die lehnen alte Filme ab, weil sie alt sind.
Mhm.
Das ist in dem Fall ein Fehler.
Aber glaubst du, ist es besser als Herr der Ringe?
Ja.
Warum? Ich kann mir das nicht vorstellen. Für mich ist Herr der Ringe, ich bin mit Herr der Ringe groß geworden.
Nein, Herr der Ringe ist gut. Ich bin auch ein großer Herr der Ringe-Fan. Aber das Space-Setting ist irgendwie geiler.
Was meinst du damit?
Naja, das Setting mit Laserschwertern und Raumschiffen.
Hobbits.
Und Aliens und so.
Olifanten.
Ja, nein, Herr der Ringe ist halt neu und schöner, also ist visuell schöner.
Es ist wirklich schön. Vor allem ist es vor 20 Jahren gedreht worden und es schaut heute noch aus wie gerade gemacht.
Und die Musik ist auch episch und so. Also ich verstehe schon, warum man Herr der Ringe spürt. Aber wenn du mir die Waffe in den Kopf wälzt und sagst, einer von den beiden muss gelöscht werden, ist es halt, also bleibst
du
auch.
Nie. Alter, vor allem mit Schwert ist doch mega cool, also mit so einem Laserfick.
Allein das Geräusch, das Laserschwert macht. Wum, 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 das.
Okay, na, jetzt, wenn du sagst.
Herr der Ring ist auch. Ich letztes Mal wieder diese Szene gesehen, wo Aragorn den Leuten sagt, so kurz bevor sie mit Mordor kämpfen, ja. So hey, so.
Ah, oh, das ist geil, das stimmt.
Ja, ja, es ist schon. Nein, Herr der Ring ist schon geil.
Ich habe so viele Sätze von Herr der Ringe einfach nur in mein Leben integriert. Und
welche zum Beispiel?
Quer durch. Also ich kann jetzt gerade wirklich ganz sagen. Ich bin gerade überfordert. Es sind so viele. Aber ich habe ein lustiges Gespräch gehabt mit meinem Cousin einmal. Da war ich im ersten Semester auf der Uni und wir haben uns halt, dadurch, dass ich in Wien war und er in Kärnten, ewig nicht mehr gesehen. Und der fragt mich dann halt so, wann kommst du wieder nach Kärnten? Und ich sage dann halt so, wenn die Sonne im Osten mal untergeht, dann werden wir uns wiedersehen. Und er dann so, bleib stark. Und wir haben nur Sprüche von Herr der Ringe reingehört, den Jetta immer heute noch wirklich rauskopiert, weil er so lustig war. Das ist jetzt lustig. In dem Moment fällt mir gerade nichts mehr ein. Aber
ist immer so.
Es ist echt.
Ich bringe extrem oft den dummen Spruch, wenn du sagst, hey, Michelle, bist du auch schon da? Oder Dings, sag ich immer so, hey, ein Hexer, also Zauberer kommt immer zum rechten Zeitpunkt. So wie Gandalf kommt immer und rettet einfach alles. Ja. Also,
stimmt.
Tschüss.
Das stimmt. Ah, okay. Wir starten einmal. In unserer heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um eine Person. Michael Johann Riesch, aka Michelle, aka, was ist der Kampfname?
Ich habe keinen Kampfnamen, Silvana.
Ich habe gesehen,
Michelle,
du hast keinen.
Ich glaube, Michelle ist mein Kampfname.
Ich habe noch nie einen Kämpfer gesehen, der keinen Kampfnamen hat.
Na, das stimmt nicht. Aber das Kampfname ist eine Sache, die kriegst du irgendwann. Der muss dich organisch ergeben. Du kannst dich schon selbst benennen,
ja.
Aber es ist urbrochen.
Was hättest du gern für einen Kampfnamen? Hast du noch nie überlegt?
Ich habe schon oft überlegt. Aber ich habe noch nicht, kann nicht sagen,
das
wäre es jetzt, ja.
Hast du deswegen ja keine Tattoos?
Ich glaube, das ist tatsächlich derselbe Mechanismus.
Kannst du nicht entscheiden.
Was? Ja, es ist, glaube ich, wirklich derselbe Mechanismus, der verhindert hat, dass ich mich tätowieren lasse, hat verhindert, dass ich mir selbst einen Kampfnamen gebe.
Wir hören schon aus, oder Michel? Michel, willst du das in Michel sagen oder Michael?
Naja, wir machen jetzt gerade was Seriöses, Silvana.
Ja, stimmt.
Bleib mir bitte bei Michael. Michael. Also Michael Johann wäre zu viel. Aber Michael ist gut. Okay. Michi geht auch.
Michi geht auch? Ah, nein, ich hab schon so viele Michis.
Okay.
So ein Verwechsel ist. Bist 34 Jahre jung und eigentlich ein Wiener, oder?
Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen. Grenzt Niederösterreich, Burgenland, Bruck an der Leiter. Und bin mit circa, ich glaube es war 10 oder 11 nach Wien gezogen.
Also, mit der Familie?
Ja, genau. Wir sind alle nach Wien gezogen dann.
Und wieso zieht man vom Land nach Wien? Freiwillig?
Boah, das musst du meine Eltern fragen. Die haben uns nicht gefragt damals so, hey Kinder, habt ihr Lust nach Wien zu ziehen? Das war so, hey Kinder, wir wollen jetzt in Wien. Und wir waren so, okay, ja. Wir wollen jetzt. Aber wir sind so an den Stadtrand gezogen. Mhm. Also es war jetzt nicht so komplett vom Land.
Also nicht in die, so arge Umstellung.
Nein. Dann nach und nach sind wir ein bisschen immer weiter ins Zentrum gerutscht, aber am Anfang war es wirklich so Stadtrand.
Und wie war das am Anfang für dich, da in Wien zu wohnen?
Wie gesagt, ich habe draußen so am Rand vom Wienerwald gewohnt. Es war jetzt keine Riesenumstellung. Mhm. Es war immer noch am Popo der Welt. Man hat immer noch von Eltern mit dem Auto überall hingebracht werden müssen.
Okay, wie bei uns.
Die Leute haben immer noch einander gegrüßt, wenn man sich im Wald über den Weg gelaufen ist. Also es war jetzt wirklich kein harter Bruch.
Okay, und du bist dann auch in Wien direkt in der Schule gegangen, oder?
Ja, genau. Ja. Also ich habe die Volksschule fertig gemacht in Bruck an der Leiter. Und dann bin ich in Wien aufs Gymnasium gekommen.
Und wann ist überhaupt Sport in dein Leben gekommen?
Also als Kind habe ich viel Sport gemacht. Wenn man im Land aufwächst, in Niederösterreich, spielt man natürlich Fußball. Das ist irgendwie alternativlos. Ich war nie ein guter Spieler. Also ich habe im Verein gespielt und ich habe auch so Matches gespielt. So weiß nicht, was das war. U8, U9, was es da halt gibt. Ja. Aber ich war einfach, ja, man hat noch einen Körper gebraucht. Deswegen haben sie mich hingestellt, dass ich nicht wirklich so ein begnadeter Spieler war.
Das ist im Land aber wirklich so. Dass oft nur 10 Leute gegen 9 spielen, weil zu wenig Spieler sind.
Naja.
Oder manche noch blau waren vom Wochenende.
Also da war ich Innenverteidiger. Die Position ist mir auch geblieben.
Okay.
Das war einfach so mein Job. Ich war jetzt auch nie besonders groß oder besonders breit damals. Es war nicht der Sport für mich, muss ich sagen.
Ja.
Aber habe ich gespielt. Und Fußball hat mich dann auch durch die Unterstufe begleitet. Also auch da habe ich dann Schülerliga gespielt und so. Aber wie gesagt, wirklich nicht, weil ich ein guter Spieler war. Das ist auch keine falsche Bescheidenheit. Ich war wirklich kein aufregend guter Fußballschüler.
Wann hat sich das irgendwie mit Sport ein bisschen gebessert? Also du warst sicher sportlich, aber jetzt vielleicht nicht wirklich im Fußball.
Gar nicht. Ich habe halt so Schulsport betrieben und Turnunterricht. Das war bei uns, also damals in der Schule, recht viel. Also wir haben auch so Leichtathletik-Sachen ein bisschen gemacht. Aber ich war jetzt nicht der geborene Sportler. Also es war irgendwie sehr unwahrscheinlich, dass Sport mal so eine bestimmende Rolle in meinem Leben spielen wird. Das hätte sich niemand gedacht, also ich auch nicht.
Interessant, das zeigt uns ja dann auch wieder, dass man eigentlich, egal wie sportlich oder unsportlich du am Anfang von deinem Leben warst, dass du jederzeit reinkommen kannst in den Sport und dir etwas aufbauen könntest mit Ehrgeiz und Disziplin.
Man muss natürlich schon vorweg sagen, Weltmeister war irgendwie außer Reichweite, wäre sich sozusagen von der Startposition nicht ausgegangen. Du hast aber natürlich völlig recht, man kann viel, viel mehr erreichen, als man sich gedacht hätte oder als man von vornherein annimmt. Es gibt dann schon irgendwann Grenzen, aber die sind weit weg von dem, was man denken würde, wo sie sind.
Ich habe gehört von einem Trainingskollegen von dir, dass du sehr diszipliniert, sehr strukturiert vor allem auch bist. Wie ist denn das jetzt für dich da während dem Lockdown? Ich meine, du hast zwar das Training und alles, aber wie schaut der typische Tag jetzt bei dir in deinem Leben wirklich aus?
Naja, ich habe das Glück, / Unglück, dass ich meinen Beruf jetzt doch wieder weitgehend ausüben kann.
Deinen Beruf?
Weil ich arbeite so als Verhaltenstherapeut jetzt hauptsächlich. Und die ersten zwei Lockdowns waren wir geschlossen, weil wir nicht sicher waren juristisch, ob wir arbeiten dürfen. Jetzt beim dritten Lockdown haben wir das dann wirklich abgeklärt, also wir dürfen. Das heißt, wir machen das auch. Jetzt muss ich gestehen, ist es fast wie früher. Also schon natürlich die üblichen Lockdown-Einschränkungen, aber ich kann arbeiten, ich kann trainieren. muss gestehen, ich kann mich gar nicht beschweren. Also, ich kann nicht essen gehen, aber also es ist, ich darf mich nicht großartig beschweren.
Es geht uns alle ein bisschen ab.
Also ich muss sagen, ich gehe viel zu Fuß.
Ja.
Das hat sich geändert. Und sonst trainiere ich und arbeite ich und bin zu Hause. Das ist fast wie früher. Ja. Also Social Distancing war schon immer mein Ding. Ich habe sonst auch kein Sozialleben gehabt, außer mit meinen Jungs und meiner Freundin. Also das hat mich jetzt nicht so einschneidend getroffen.
Ja, das stimmt. Du hast selbst davor noch gesagt, wie wir geredet haben, dass du ein bisschen ein nerdiger Typ warst am Anfang. Willst du das ein bisschen genauer beschreiben, bitte, für alle, die so nicht wissen? Was hast du alles gemacht? Ich habe gehört, du hast Schach gespielt.
Boah, ich habe so alle richtig nerdigen Sachen gemacht. Also natürlich Computerspielen, ja. Playstation-Dings, aber das ist jetzt noch nicht so schlimm. Magic-Karten habe ich gespielt.
Also so Zaubertricks?
Nein, das ist so ein Kartenstrategiespiel,
okay,
wo du Karten sammelst und dann baust du Decks und dann spielt man damit.
Okay.
Gegen andere Nerds. Es ist nicht ganz so schlimm wie dieses Warhammer-Miniaturen-Spielen.
Das kenne ich ja leider auch nicht.
Sage ich jetzt, die Leute, die Warhammer-Miniaturen spielen, würden sagen, Magic-Karten sind schlimmer, aber es ist schon so wirklich auf jeden Fall Top 3, Top 3 Nerdy.
Okay.
Clubschach habe ich gespielt.
Warst du da richtig gut, oder?
Nein, ich habe nur ein oder zwei Saisonen gespielt, dann habe ich Fortgehen entdeckt und dann war das irgendwie vorbei.
Was genau hast du entdeckt?
Fortgehen.
Also das Fortgehen,
ja,
das,
genau.
Party.
Ja, na, Schachmeisterschaft war immer Freitag und Samstagabend und irgendwann geht das nicht. Mit 15, ja. 16, das kannst, also das war nicht zu machen.
Ja, wobei, ob jetzt das machst oder Fußball, da ist auch am Wochenende im Spiel, wäre genau das Gleiche gewesen.
Ja. Aber Fußballer saufen ja in Österreich, oder?
Ja, die kommen schon so wieder zum Spiel.
Nein, also ich hatte mit Kraftsport begonnen irgendwann. Ich würde sagen, so mit 15, 16. Nicht unendlich ernsthaft, aber halt so ein bisschen zu pumpen begonnen. Und das war mir schon wichtig. Also ich hatte schon so den Traum, Masse aufzubauen, weil es irgendwie wichtig als junger Mann. Und also man denkt, es ist wichtig, aber...
Ja.
Das war mir auf jeden Fall wichtig. Und dann habe ich in einem Fitnessstudio gesehen, hey, es gibt doch Taekwondo in dem Gym. Und da habe ich mir gedacht, hey, cool. So als Ausgleich zum Krafttraining. Wieso nicht auch einfach ein paar Leute kicken?
Voll.
Logischer Gedankengang. Und ja, dann hat das Leute kicken Spaß gemacht. Und dann habe ich mir aber gedacht, Taekwondo ist sehr beinlastig und hat sehr, du darfst die Leute nicht zum Kopf schlagen mit der Faust, bla 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 bla. Und das ist mir auf die Nerven gegangen. Ich habe gedacht, hey, wieso kann ich den nicht so hauen, wie ich jetzt Lust habe?
Ja.
Dann habe ich Wing Chun gemacht.
Oh, das ist aber wirklich ganz was anderes eigentlich.
Ja, naja, aber du kannst die Leute halt töten, theoretisch. Nur halt, du tust so, als würdest du sie eigentlich töten. Okay. Weil auf der Straße würdest du sie töten.
Ah, okay.
Ja, naja, ich bin da ein bisschen drauf
reingefallen. Für Leute, die, entschuldige, Wing Chun jetzt nicht wirklich kennen, wie kannst du es ihnen erklären?
Es ist ein südchinesischer Kung-Fu-Stil,
ja,
wo man viel im Nahkampf macht, so Hand-Trapping und Ellenbogen und Tiefschläge. Also es ist wirklich so Selbstverteidigung, jetzt nicht so Wettkampfsport.
Das ist doch eher Kampfkunst, also nicht Kampfsport.
Ja, eigentlich. Die haben das mit Marketing, haben sie mich irgendwie erwischt. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt voll der tödliche Ninja und ich lerne... Menschen mit meinen bloßen Händen kaputt zu machen.
Ja.
Davon bin ich dann geheilt worden, wo ein Freund mich zum Boxen mitgenommen hat und ich richtig auf die Waffen bekommen habe. Dann ist mir aufgefallen, dass es vielleicht, dass ich dann die Leute dort so hauen kann, wie ich Lust habe.
Im Boxen?
Nein, im Wing Chun.
Ah, ja.
Aber wir tun halt nur so, als würden wir es machen.
Eben, das ist das.
Und der Boxer darf halt auch theoretisch nur mit den Händen hinschlagen, aber er kann es halt richtig gut.
Ja, das stimmt.
Und er macht es auch jede Woche.
Ja.
Und und dann, natürlich so wie fast jeder, der MMA macht, habe ich immer so im Internet ein UFC-Knockout-Submission-Highlight gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, wow, nein, ich muss genau das machen.
Ja.
Logischer nächster Schritt, man googelt... MMA in Wien gab es damals nicht wirklich oder habe es nicht gefunden.
Wann war das circa, du angefangen hast mit MMA? 2009. Und seit 4,5 Jahren bist du circa Profi?
Na, mein erster Profi-MMA-Kampf war Februar 2014.
Oh, wow, okay.
Februar 2014. Also 2009 habe ich damit, habe ich gegoogelt, BJJ in Wien, da gab es auch nur wirklich ein Gym, das war Gracie Baja damals im 7. Bezirk, beim Sandro, Basoka. Und dann bin ich einfach mal hinspaziert. Zuerst wollte ich mit meinem Bruder ins Fox Gym. Mhm. Die hatten MMA, dann sind wir hingefahren. Alle Leute sind dort vor der Tür gestanden, weil der Trainer, der Jorge, einfach nicht gekommen ist, ohne abzusagen.
Was?
Ja, das ist anscheinend sein Ding. Also ich kenne ihn nicht persönlich, sorry Jorge, wenn ich dich da jetzt in die Pfanne haue, aber anscheinend war es eben sein Ding. Und sonst wäre das alles vielleicht ganz anders gelaufen. Aber so haben wir uns dann gedacht, okay, wenn der jetzt einfach schon mal, wenn das schon so anfängt, gehen wir mal in den 7. Bezirk, schauen uns das an. Und dann sind wir dort gelandet.
Mit wem bist du hin?
Mein Bruder. Also ich habe zwei Brüder, die sind 3 und 7 Jahre jünger als ich.
Ja.
Und wir sind einfach mal hinspaziert.
Und nicht mehr rauskommen?
Boah, ich habe das erste Mal BJJ gemacht und ich war sofort verliebt.
Wirklich?
Also es war wirklich so, wir haben begonnen und dann hat mich sein Mädel kaputt. Ich war schon recht kräftig, es war jetzt nicht zu stark, aber ich war so aufpumpt halt und jung. Und dann habe ich so ein Mädel und ein 14-Jähriger haben mich da zusammengefaltet und gechoked. Und ich habe mir gedacht, wow, das sind Superkräfte, die muss ich auch haben. Und dann habe ich eigentlich so ein paar Jahre vergessen, dass ich MMA machen wollte, weil die Schlitze so geil war.
Wow, okay, das ist hart. Ja, aber es hat da sicher viel gebracht für die Karriere.
Ja, na, es ist immer noch das, was ich ehrlich gesagt am besten kann. Ja. Am Boden herumwurzeln und Leute würgen.
Weil du gerade gesagt hast, Superkräfte. Hast du schon mal drüber nachgedacht, wenn du ein Superheld werden würdest oder wärst, was hättest du gern für Superkraft?
Das ist eine ganz schwierige Frage.
Ich weiß, ich überlege schon seit Jahren.
Ich glaube, es wäre Fliegen. Es ist langweilig,
aber Fliegen. Ich habe mir das auch gedacht, ja, für Fliegen, ich
mein, ist. Was ist geiler als Fliegen?
So geil. Ja, Fliegen ist richtig geil.
Jemand geht dir auf die Nerven, du fliegst einfach weg. Du gehst nicht wohin, du fliegst hin.
Das stimmt. Oder so Wasserbändigen. Das wäre geil. Das
ist halt schon so ein bisschen
zu viel
so eine Nischen-Applikation. Ne? Du sagst so, okay, ich bändige jetzt das Wasser, was denn kein Wasser da ist. Oder?
Ach, ist wurscht, das machst du. Kannst du aus der Luft holen. Luftfeuchtigkeit gibt es sicher genug.
Ja, und dann siehst du, wie da oben einer fliegt und denkst dir, hey, warum habe ich nicht das genommen?
Na, stimmt, aber der Fliegen ist doch ziemlich viel cooler. Das ist
schon ziemlich geil.
Im Dezember 2015 hat Conor McGregor ja Jose Aldo ausgenockt in 13 Sekunden und du hast ein halbes Jahr später eben dein Gegner mit 37 Sekunden besiegt. Hast du da etwas von ihm abgeschaut?
Naja, schaut vielleicht ein Papier so aus, aber der McG hat den Aldo mit einem Haken aus der Hölle niedergemäht.
Stimmt.
Und ich habe per Heelhook gewonnen.
Stimmt.
War doch ein bisschen anders. Es war aber auch gar nicht, ich hab ein paar von meinen ersten Kämpfen sehr schnell gewonnen, was sich aber hinten raus als total schlechte Sache herausgestellt hat, weil ich dann extrem wenig Zeit im Käfig und Zeit im Ring gesammelt habe. Ja, voll. Das war eigentlich dann so ein bisschen, also wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, ich würde es nicht anders tun.
Ja.
Aber es war nicht optimal aus Entwicklungssicht.
Aber schaust du da drauf, welche Gegner du annimmst, damit ja die Statistik gut ist?
Ja, nein, ich kämpfe immer gegen jeden und ich habe Angst vor niemandem. Wenn man ganz ehrlich ist, das Kampfsport-Game ist leider, wenn ich jetzt immer gegen gleichstarke Leute kämpfen würde, oder jeder, der immer gegen gleichstarke, dann wäre halt man einen 50-50-Rekord.
Ja.
Wenn ich 10-mal gegen Geld. Also, wenn jemand siehst mit 10-0, dann ist er entweder ein Halbgott oder er ist aufgebaut worden. Sorry für die Leute, die das nicht gewusst haben. Ja, das heißt natürlich, am Anfang ist da viel Taktieren auch dabei. Ist auch wichtig für die Sicherheit der Kämpfer. Also, kann auch wirklich was passieren.
Dass man schön langsam schön aufbaut.
Ja, genau. Also, gerade in den ersten Kämpfen gibt es oft eklatante Mismatches, wo einer viel mehr Erfahrung hat oder athletisch viel stärker ist. Und da kann halt auch echt was passieren.
Du hast jetzt am 27. Februar, wenn die Folge rauskommt, haben wir zwar schon März, aber du hast jetzt sozusagen, vor dir steht noch der 14. Profikampf jetzt als nächstes.
Ich glaube, es ist der 15.
Ist es der 15.?
Ja, einer ist nicht auf meinem Rekord.
Dann musst du mal sagen, bei Sherdog, dass sie das mal ändern.
Nein, den habe ich verloren.
Den haben sie rausgestrichen.
Nein, der ist nie eintragen worden.
Ach so, deshalb.
Entschuldigung,
der 15.
Das schneiden wir aus dem Podcast.
Das schneiden wir raus, kein Problem. Okay, du hast deinen 15. Kampf. Kommst mal sehr reflektiert drüber und sehr ehrlich und sehr korrekt eigentlich. Bist du jemand, der mehr so Trash-Talk vor einem Kampf macht oder eher so, naja, schauen wir mal, ist eh wurscht, wir sagen es im Ring, wir müssen jetzt nicht Blödsinn vor einem Kampf
quatschen? Ich hätte schon Lust auf so gepflegten Trash-Talk manchmal. das Problem ist, dass nicht jeder dafür zu haben ist und dass es nicht für viele Leute nehmen es dann so persönlich. Und ich finde, es sollte aber nicht so persönlich gemeint sein. Natürlich, man will schon eigentlich so eine Storyline schaffen für die Leute und es ist auch für die Fans wichtig, dass da ein bisschen Emotion reinkommt. Ich denke, wenn es irgendwie persönlich und aggressiv wird, so wie Conor gegen Habib, wo dann die Religion oder die Familie beleidigt, das geht definitiv zu weit. Oder auch, jetzt, wenn das jetzt so ein Land gegen das andere oder so, das ist irgendwie, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Aber ich finde so ein bisschen gepflegter, lustiger Trash-Talk, wo man einen ein bisschen aufzieht auf Social Media. Ich glaube, das wertet den Kampf eigentlich auf. Oder kann ich auch. Wie gesagt, die meisten Leute sind nicht so dafür zu haben.
Also ich habe es in die positive Richtung, also nicht jetzt so wirklich beleidigen, sondern einfach nur herauskitzeln.
Ja, es kann schon gemein sein. Oder normalerweise macht man sich dann über die Skills lustig oder halt was Dummes, was er gesagt hat. Oder weiß nicht, wenn er ein bochenes Tattoo hat. Kann man, also jeder Kämpfer will Conor McGregor sein, aber die wenigsten wollen auch die Promotion-Arbeit machen. Also ja, hätte ich prinzipiell mehr Lust drauf, aber die meisten Sportler sind da sehr, sehr seriös. Also,
ja, Gott sei Dank. Ist doch eh cool.
Ja, aber andererseits, die Fans wollen auch immer das Beef, oder?
Also, ja, es ist schon lustig, McGregor vor allem. Es freut sich jeder drauf, auf jede PK.
Schon. Wenn es lustig gemacht wird, kann es die Sache halt echt aufwerten, finde ich.
Das stimmt. Vor allem, weil es dann eigentlich total schön zu sehen ist, dass nach dem Kampf die Leute sich wieder umarmen und eigentlich wieder sehr respektvoll sind.
Das wäre der Idealfall. Man nicht sozusagen, weil es nicht ernst gemeint ist und man es einfach macht, um es den Fans zu verkaufen, sondern jeder Kampf ist auch irgendwie eine Geschichte. Oder im Idealfall ist jeder Kampf eine Geschichte. Sonst baut
man auch so ein bisschen Beziehung auf zu dem Gegner? Hast du noch Gegner, wo du in Kontakt mit denen bist? Oder?
Es geht so und so. Also manche Leute werden Freunde mit ehemaligen oder Trainingspartner. Man tauscht sich dann aus. Böses Blut gibt es eher selten, würde ich sagen, aber man ist jetzt auch nicht mit jedem dick befreundet. Mhm. Aber es ist schon eine Verbindung, würde ich sagen. Weil im Endeffekt, man arbeitet ja, auch wenn es gegeneinander ist, in Wirklichkeit arbeitet man ja zusammen, um eine Show zu liefern für die Fans. Auch wenn es gegeneinander ist. Und wenn man da, weiß nicht, sich 17 Minuten geprügelt hat, das finde ich, ist schon eine Verbindung, weil man hat zusammen eigentlich ein Kunstwerk geschaffen.
Das ist schön ausgedruckt, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Und ohne den Gegner gäbe es ja auch den Kampf nicht. Das heißt, man könnte auch gar nicht sozusagen sich selbst ausdrücken und zeigen, was man kann, wenn es den nicht gäbe.
Also, ja, das stimmt schon. Ja, ist schon fast philosophisch.
Ja, aber es, ja. Und vor allem, was man noch bedenken muss, der ist ja in Wirklichkeit so wie ich. Im Wesentlichen. Der lebt ein ähnliches Leben, der bringt die gleichen Opfer. Der hat seine Jungs, der macht sein Training, der kümmert sich um sein Rundherum. Das ist auch, der macht denselben harten Job für nicht so viel Geld, den wir hier auch machen. Also, ja.
Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil das erinnert mich, jemand hat mir mal gesagt, dass du vielleicht am Anfang manchmal bei ein paar Sparrings, wenn du jemanden zu fest ins Gesicht gehauen hast du dir dafür entschuldigt. Und jetzt frage ich mich, ob das nicht ein bisschen ein Widerspruch ist, wenn man sich dafür entschuldigt und vielleicht jemanden nicht verletzen möchte, aber dann MMA-Profi werden möchte.
Das ist schwierig. Mir fällt es vor allem schwer bei Leuten, die mir viel helfen, die ich gern mag. Deswegen baue ich auch keine große Freundschaft auf zu Leuten, bevor ich gegen sie kämpfe, im Idealfall. Bei Fremden fällt es mir nicht so schwer. Bei mir ist auch ganz schwierig, mittelhartes Sparring zu machen. Ich kann locker sparen oder ich kann mich vollfetzen. Dazwischen ist für mich immer noch schwierig.
Okay.
Also vielleicht ist es eine Erfahrungsfrage, aber ich bin auch nie wütend auf die Leute. Also auch wenn ich jetzt einen Treffer kriege oder so, also ich werde dann schon emotional heiß, aber ich nehme es absolut nicht persönlich.
Aber hast du sozusagen noch nie eine Blockade gehabt, wenn du im Oktagon stehst oder im Ring, dass du dir denkst, ach, eigentlich möchte ich den gerade gar nicht ins Gesicht schlagen?
Na, drinnen nicht. Drinnen nicht. Spätestens wenn man selber die erste Faust bekommt.
Und dann ist vorbei.
Nein, das war in meinem ersten Kampf, habe ich einen Cut bekommen in einer zweiten Runde. Dann riecht man so sein eigenes Blut. Und spätestens dann ist es vorbei mit der Empathie.
Schaltet der Schalter um.
Ja, aber es ist eine ernste Sache, die wir da machen. Und der, wenn er mich umhaut, dann freut er sich. Mhm. Also ich habe mir noch nie gedacht, der tut mir jetzt leid, ich schlage ihn nicht. Ja. Also wenn ich ihn nicht geschlagen habe, war es, weil ich entweder müde war oder weil ich es gerade nicht zusammenbrachte.
Verstehe. Und warum... Wie rechtfertigt man das, dass man sagt, okay, wenn man lasst du überhaupt zwei Leute in einem Octagon eigentlich sich bekriegen, treten, kämpfen, einfach wirklich die Ellbogen ins Gesicht schlagen. Warum lasst man das überhaupt zu? Ist das nicht irgendwie ein bisschen so verrohend?
Ja, aber das ist jetzt eine tiefgreifende Frage, weil ab welchem Punkt ist ein Verhalten so gefährlich, dass eine freie Gesellschaft es verbieten sollte? Wenn du das, warum darfst du Motorrad fahren? Warum darfst du mit Skiern einen Berg runterfahren? Warum darfst du fett sein? Warum darfst du Zigaretten rauchen? Also ich denke, dass die Frage nach dem Dürfen sollte sich gar nicht stellen. Das sind sehr erwachsene Menschen, die das freiwillig machen. Die sind hoffentlich ausgebildet. Das Geld, um das wir hier zum Beispiel in Österreich kämpfen, hoffentlich muss das niemand um das Geld. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, die müssen das aus Armut heraus tun. Warum sollen die das nicht dürfen? Ja, es gibt auch eine Altersbeschränkung für die Events. Das heißt, es sollten dort eh auch keine Kinder sein. Andererseits ist dann, ich meine nicht, dass das gut ist, aber wenn die Kinder das Internet aufdrehen oder in jedem besseren Hauptabendprogramm werden 17 Leute erschossen. Also weiß nicht, wie verrohend dann ein Kampf nach Regeln, der aufhört, wenn einer aufgibt oder der Schiedsrichter sagt, es ist vorbei, wie verrohend das dann noch sein kann.
Es stellt sich immer die Frage für Leute, die das zum ersten Mal sehen, ob das überhaupt noch Sport ist. Das ist jetzt sehr kritisch, ich möchte eigentlich gar nicht so kritisch sein, weil das ist ja eigentlich ja kaum Sport-Podcast.
Nein, aber man kann sich und soll sich diese Fragen schon immer stellen, denke ich. Also ich denke mir oft am Abend, bevor ich kämpfe, was für ein krankes Ding mache ich da eigentlich? Aber ja, es ist ein Sport, so wie Boxen ein Sport ist. Und es ist ein Wettbewerb gegeneinander und es ist halt eine sehr freie Form des Wettbewerbs. Es gibt nicht so viele Regeln, gibt kein Equipment. Und es ist einer der ältesten Sportarten der Welt.
Stimmt, Pankration.
Ja.
Wie findest du das Bare-Knuckle-Fighting?
Ich hätte persönlich keinen Bock drauf.
Ja, nicht, ich meine.
Aber ich schaue es mir gerne an, wenn Leute sowas machen.
Das stimmt. Hättest du dir erwartet, dass Paige VanZant verliert, ihren ersten Kampf?
Ich muss gestehen, ich verfolge ihre Karriere nicht so aufmerksam. Hm.
Mich jetzt so interessiert, weil sie eben freiwillig von der UFC weggegangen ist, falls sie das richtig gehört habe, zur Bare-Knuckle-Fighting, um sich dort sozusagen zu beweisen. Und ich denke mir so, wenn du schon UFC kämpfst, richtig gut kämpfst eigentlich, dann musst du nicht wirklich Bare-Knuckle gehen, um noch einmal zu sagen, dass du wirklich tough bist. Und
Bare-Knuckle ist halt die ultimative Schlacht mit Blut und allem. Ja. Wobei, dadurch, dass die Hände nicht bandagiert sind, ist, glaube ich, die Schlaghärte. Es schaut natürlich immer so
mit. Sie sind bandagiert.
Ja, aber halt jetzt nicht gepolstert.
Ja, okay.
Ist ja beim MMA auch so, mit den kleinen Handschuhen ist man viel schneller gecuttet und man sieht jeden Treffer am Gesicht sofort im Vergleich zu einem Boxhandschuh. Aber die oberflächlichen Verletzungen sind nicht das, was am Kampfsport schlimm ist. Mhm. Meine Ausnahme war jetzt vorher schön, dann hat man was zu verlieren, aber für die meisten. Aber das Schlimme, was man erleidet, sind ja die Hirnschäden.
Ja.
Und die sind eigentlich umso schlimmer, je gepolsterter die Hand ist, weil dann kannst du ihn fester schlagen. Ohne Sorge um deine Hand. Wenn die mit diesen Handwraps auf die Stirn schlagen, ist die Hand ist gebrochen. Mhm. Wenn jemand mit voller Kraft mit einer ungepolsterten Hand auf eine Stirn schlägt, dann ist die Hand ist hinüber.
Um auf den nächsten Kampf, den 15. Kampf, zurückzukommen. Du hast ja für normal einen Großteil von deiner Karriere im Welterweight gekämpft auf 77 und jetzt ist der zweite Kampf jetzt, glaube ich, schon, wenn das jetzt stimmt auf Sherdog. Ist es der zweite Kampf auf 70 dann?
Ja, ist der zweite auf 70.
Wieso gehst du freiwillig eine Gewichtsklasse runter?
Weil Gewicht machen ist so wie Records im Kampfsport so ein bisschen eine auf den ersten Blick komische Sache. Also jemand, der 77 kämpft, der wiegt in den allermeisten Fällen absolut nichts. Also er wiegt schon für eine Sekunde auf dieser Waage 77 und sonst nicht. Und international, die 77er sind einfach riesig. Also ich bin 1,75 groß und ich bin jetzt nicht massiv. Ich bin jetzt nicht super schmal oder super, aber ich bin jetzt einfach nicht massiv gebaut und nicht so groß. Und die internationalen 77er sind einfach sehr groß im Vergleich zu mir.
Ja, stimmt.
Ich bin jetzt auch kein riesiger 70er international. Würde ich sagen, ist also auch vom Gewicht her, passt einfach deutlich besser für mich die Gewichtsklasse.
Auch vom Gefühl her, dass du sagst, ich fühle mich wohler auf 70?
Nein, also ich bin jetzt kein natürlich sehr leaner Mensch. Das ist eigentlich sehr unangenehm für mich, das Gewicht zu halten.
Ja.
Aber
mit welchem Gewicht läufst du für normal um?
Früher war so mein Normalgewicht so irgendwas um die 85, wo ich 77 gekämpft habe. Dann bin ich ein bisschen runtergegangen auf 82,5 circa, also auch vor Axo 2. Und jetzt, lustig, vor meinem letzten Kampf, der erste auf 70 war, war ich auf einem Höchststand vom Gewicht, da war ich über 85 wieder, weil Lockdown, Depression, ich musste einen Kampf absagen, weil ich krank war. Und dann habe ich einfach hemmungslos gefressen.
Ich glaube, das geht vielen so.
Ich sag's wie es ist. Ich war 3 Wochen krank, ich habe den Kampf absagen müssen, ich war sehr traurig und habe dieses Loch mit Essen gefüllt. Macht es nicht. Schön, und bin dann von 85 auf 70, das war überhaupt nicht so geil. Jetzt habe ich so 81, 80.
Wie viel Zeit hast du gehabt von 85 auf 70?
3 Wochen.
3 Wochen?
Zuerst, wir haben am Donnerstag gewogen bei dem Event. Das heißt, Mittwoch haben wir gewogen. Also mehr so 2,5.
Hast du gemerkt, dass es nicht gesund ist für den Körper?
Ja.
Inwiefern?
Ich verkraft das prinzipiell sehr gut, dehydriert zu sein.
Ja.
Also ich hab das auch früher schon mal für einen Grappling-Wettkampf gehabt. Also ich komme vergleichsweise gut damit zurecht. Man merkt einfach, dass es, es ist ein sehr langwieriger, unangenehmer Vorgang. Und es ist natürlich auch für die Performance nicht gut. Es ist für die Gesundheit nicht aufregend, es ist für die Performance nicht berauschend. Also, aber es ist leider eine Praktik, die man mitmachen muss, wenn man da mitkämpfen will.
Wenn du jetzt sagen würdest, du bleibst auf 77, dann hättest du ja nicht so viel Druck eigentlich, oder?
Ja, aber dann wären das Monster, gegen die ich kämpfen muss.
Neue Herausforderung, oder? Wobei, ja, neu ist es eh nicht.
Theoretisch hätte man wahrscheinlich einen Ausdauervorteil, aber praktisch überlebt man dann die erste Runde nicht. Also. Ja, als, ist natürlich auch immer die Frage, als Striker kann man sich das eher erlauben, dass man sagt, okay, ich bleibe leichter und schneller und spare mir die Ausdauer. Als Grappler ist das Gewicht, da merkt man wirklich jedes. Also wenn 2 gleich gute Grappler kämpfen, merkt man jedes Kilo.
Hast du von deiner Leistung einen völligen Unterschied gemerkt zwischen 77 und 70? Bist du sozusagen leichter gewesen und hast die bei Ground and Pound dann schwerer getan auf 70?
Im letzten Kampf habe ich einfach, ich habe beim Cut auch beim Aufladen einen Fehler gemacht, ich habe einfach viel weniger Saft gehabt als sonst.
Ja.
Also dieses Mal wird es, glaube ich, besser laufen. Aber ich habe einfach generell gemerkt, dass die Energie nicht da ist.
Ja. Ich hab's gehört, du bist da ohnmächtig geworden.
Ja, aber das war nicht wegen Dehydration, sondern wegen Überhitzung. Das ist ein feiner Unterschied.
Okay. Warst in der Sauna?
Ja. Das Problem ist, die Sauna durfte nicht offen haben, weil eigentlich Lockdown war auch in Polen. Das heißt, die haben die Sauna nur von Mitternacht bis 6 Uhr früh aufgedreht. Und wir haben ein bisschen länger gebraucht, als wir gedacht haben. Das heißt, wir mussten die letzte Stunde, mussten wir einfach die Pausen sehr verkürzen, um das Gewicht zu schaffen.
Und das hat der Körper natürlich nicht ganz verkraftet.
Und dann war nicht bewusstlos, ist übertrieben. Bin einmal ein bisschen hingefallen, weil ich zu schnell aufgestanden bin. Und ich war kurz blind, aber ich war nicht bewusstlos.
Oh mein Gott, was?
Also ich hab nur noch so Lichter gesehen. Das war ein bisschen freaky.
Das freakt mich voll aus, wenn ich so etwas höre, ehrlich gesagt.
Ja, aber das Gute ist, man ist sowieso so neben sich. Also der Tom hat mich einfach wie so eine alte Dame in der Hand genommen, hat mich zu meinen Handtüchern geführt und habe ich mich erholt. Das war okay.
Das klingt alles nicht sehr gesund.
Es sterben tatsächlich, glaube ich, mehr Menschen beim Gewicht machen als beim Kämpfen.
Das stimmt.
Oder es ist auch, also es ist wirklich, es ist ziemlich dumm.
Es ist oft eine Kombination aus beidem.
Mhm.
Weil dem Gehirn so viel Wasser entzogen wird, dass natürlich bei jedem Schlag das anscheinend auch schlimmer ist.
Ja.
Schwieriges Thema. Weight Cut, machen wir sicher mal einen eigenen Monat drüber, wo wir nur darüber sprechen werden. Ein eigenes Monat werden wir machen über Thema Ernährung. Du bist vegan.
Plant-based.
Plant-based. Ja.
Reden wir nicht drüber.
Nein, wir reden nicht drüber.
Reden wir heute nicht drüber.
Das ist zu viel.
Falls dich jemand fragt, was der Unterschied zwischen vegan und plant-based, beide essen nur Pflanzen, aber der eine macht es für die Tiere und der andere einfach aus anderen Gründen.
Es ist einfach beides dasselbe. Nur ein fancy Wort, ein neues fancy Wort. Wobei vegan ja schon ziemlich fancy ist für viele.
Das ist schon, ja, aber mittlerweile ist es schon fast Mainstream.
Es ist Mainstream, ja. Vor allem bei den Jungen. Ich kenne so viele Junge. Aber es ist lustig, ich bin seit eigentlich 20 Jahren vegetarisch mehr oder weniger, zwischendurch auch immer wieder Fleisch gegessen. Aber jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und es gibt die Bretteljause am Abend, mein Opa gibt mir jedes Mal ein Speck her und sagt, möchtest nicht heute einmal ein Speck? Und ich sage so, heute einmal ausnahmsweise nicht.
Ja, weil sonst bleibst du auch schwach, Silvana. Du brauchst diesen Speck, ist das wichtig?
Das stimmt, ich weiß. Ich fühle es eh. Es fehlt was. Nein, es fehlt gar nichts, natürlich.
Aber so ein guter Räucherspeck ist schon...
Es riecht schon gut. Ich muss schon sagen, es riecht gut, aber essen will ich es auch nicht wirklich. Viele Menschen eigentlich die meisten Menschen, die haben noch nie in ihrem Leben einen Kampf gehabt, sind noch nie in einem Oktagon gestanden oder in einem Boxring. Wie ist denn das? Ganz ehrlich, kannst du das Gefühl ein bisschen beschreiben vor so einem Kampf, die Sekunden vor dem Kampf, während dem Kampf, danach? Bist du in Trance irgendwie? Oder erzähl einfach mal, wie das ist, wenn du da wirklich vor dem Kampf stehst.
Ja, also das, ich fange bei der Kampfvorbereitung an, weil das für die meisten, also es geht für jeden anders los, jeder geht anders damit um. Aber es ist schon, für mich geht es los, sobald ich den Kampf annehme, den Gegner das erste Mal sehe, dann kriege ich mal den ersten, aber durchaus angenehmen Adrenalinkick. Dann, wenn ich, dann sehe ich ihn, dann wird es real für mich. Und dann flacht es aber wieder total ab, weil dann ist man in seiner Trainingsroutine und man bereitet sich vor, man lebt eigentlich sein Leben ein bisschen strenger als vorher, aber so wie sonst auch. Und dann, je näher der Kampf kommt, dann ist jedes Mal ein bisschen anders. Und für mich kommt es recht spät, dann, also recht knapp beim Kämpfen dann. Spätestens am letzten Abend davor, wo ich mir echt kurz denke, so hey, wie krank ist es, dass zwei Menschen da reinsteigen und sich einfach zur Belustigung anderer jetzt schlagen? Und willst du das wirklich machen? Und dann ist die Antwort jedes Mal ja gewesen. Und dann muss ich sagen, am Kampftag, ich war bei meinem ersten Kampf schon erschreckend ruhig davor.
Wirklich?
Also direkt davor auch. Ja, so je näher der Kampf kommt, desto ruhiger wird es. Du bist ja das Kämpfen an sich bist du ja gewöhnt. Nicht in der Intensität immer, aber du schlägst dich ja oft im Gym mit Leuten. Das Ganze rundherum ist eigentlich das Ungewöhnliche für dich eben. Du wärmst dich woanders auf, du musst zum Check-up, du musst bandagiert werden, du musst kontrolliert werden, also alle möglichen Sachen, die vorher zu erledigen sind und zu organisieren sind. Und das ist, also dieses ganze Rundherum ist es eher das Ungewöhnliche. Dann, sobald der erste Schlag, der erste Kick, sobald das losgeht, ist es eh, macht es eh der Autopilot.
Also.
Da läuft dann eh das Programm, also im Idealfall. Blöd, wenn es nicht ist.
Ja, hast du aber schon mal so, bist du drin gestanden und auf einmal ist das richtig so eingeschossen, so, oh mein Gott, ich muss jetzt kämpfen und auf einmal pumpert dein Herz richtig? Oder war das bei dir nie so, dass du so extrem nervös warst, sondern immer eher ruhig?
Naja, man darf auch nicht zu ruhig sein. Also das hat, glaube ich, jeder, der schon öfter gekämpft hat, hat auch schon die Phase hinter sich, wo man dann zu ruhig ist davor. Das ist auch nicht gut. Das habe ich beim letzten Mal schon fast gehabt, da habe ich mich zu sehr runtergeholt. Da fehlt dann ein bisschen das Feuer. Also man braucht es, man muss es schon zulassen, dass man das Adrenalin hat und dass es einen noch ein bisschen mitreißt, aber man muss es stoppen, kontrollieren können. Weil sonst brennt man sich aus oder ist zu hektisch. Mhm. Also es ist schon ein bisschen ein Balanceakt zwischen das Zulassen und die Aufregung akzeptieren, aber sie positiv dann zu verwenden.
Hat es mal einen Kampf gegeben, wo du dir wirklich gedacht hast, wow, Alter, ich will überhaupt nicht reingehen. Ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt gerade zu kämpfen.
Ja, bei dem Kampf, der nicht auf meinem Rekord ist, die Phantomnummer.
Ja.
Da hatte ich davor, das war meine zweite Niederlage und das war einfach zu knapp nach der ersten, da war ich eigentlich noch total erschöpft und hinüber und mental auch noch. Da wollte ich einfach, habe ich gedacht, ich will sofort wieder kämpfen, um diesen Geschmack aus meinem Mund zu bringen. War natürlich blöd, ich hätte einfach mal chillen sollen. Und da war ich davor schon kurz so, dass ich mir gedacht habe, lieber wäre mir jetzt eigentlich nicht. Sonst war es immer eigentlich, man freut sich ja normalerweise, dass man jetzt, man trainiert, also wir trainieren ja die ganze Zeit, wir schärfen unsere Waffen in und man will ja auch dann sozusagen raus und das zeigen. Und
Was denken deine Eltern darüber?
Naja, also meine Mutter war einmal zuschauen.
Also
mit ihrem Mann. Und,
und dann nie wieder?
Am nächsten Tag hat sie mich angerufen und hat gesagt, Michi, also ich war überrascht, wie schön das Event war. Boxen und Kickboxen ist auch wirklich spannend, das kann man sich anschauen. Pause. Aber das, was du machst, dieses Mixed Martial Arts, das ist eine Katastrophe.
Wirklich?
Ja, na, sie steht nicht so drauf, dass da am Boden weitergeschlagen wird.
Ja, das ist für viele so ein bisschen eine Barrikade.
Ja, verstehe ich nicht.
Ja, ich jetzt auch nicht mehr.
Weil, warum soll der Kampf genau dort aufhören?
Wann es spannend wird.
Nein, aber es ist so, In allen anderen Kampfsportarten gibt es einfach diesen Punkt, wo man sagt, okay, nein, wenn er hinfällt, hören wir auf. Okay, nein, wenn ich ihn festgehalten habe, höre ich auf. Aber warum? Der kann ja noch kämpfen.
Stimmt.
Okay, cool, ich habe ihn jetzt festgehalten. Okay, wow, er ist jetzt hingefallen. Und weiter. MMA ist halt wirklich, ist was Besonderes.
Ja, stimmt. Und du bist Brazilian Jiu-Jitsu gerade, wie nennt man das, Purple Belt?
Brown Belt.
Brown. Stimmt, das ist vor Purple, gell? Magst du da kurz die Abstufungen erklären? Das ist eine Stufe vorm Schwarzen.
Genau. Weiß ist Kakerlaken-Level, blau ist Kakerlake, die schon fliegen kann, Purple, dann Brown und dann Schwarzgurt, höchstes Level.
Wann hast du den Brown Belt bekommen?
Dezember 19. Vom Roberto Pastuch.
Ist der immer noch dein Trainer?
Ich habe tatsächlich jeden Gürtel von einem anderen Trainer bekommen.
Wirklich?
Es ist meine große Hoffnung, dass ich den letzten auch noch von Roberto bekomme eines Tages. Ja.
Das wäre schön. Wie viele Jahre wird das, glaubst du, noch theoretisch dauern?
Naja.
Oder wie viele Techniken muss man da noch lernen, bis man da den schwarzen Gürtel bekommt?
Das Problem ist, die Graduierung in Jiu-Jitsu ist ja eigentlich sozusagen für das Training mit Gi, also mit Anzug. Mhm. Und als MMA-Kämpfer verbringt man sehr wenig Zeit mit dem Gi-Training, normalerweise, also die meisten. Das heißt, ich denke, der Tag wird erst kommen, wenn ich wieder etwas mehr mit Gi trainiere.
Hast du das vor oder was sind deine nächsten Ziele?
Ah, wenn man mal No-Gi trainiert hat, ist es schwierig, in den Gi zurückzugehen.
Ist das so unbequem?
Es ist alles einfach langsam und schwer und es ist so, wie wenn du dich auf einmal durch ich kann es gar nicht, es ist so, wie wenn man dir auf einmal Fesseln abnimmt, wenn du No-Gi machst. Es ist flutscht, es bewegt sich alles, es ist viel dynamischer.
Ist der wirklich so ungut zum Trainieren mit?
Nein, gar nicht, aber es ist einfach, du hast viel mehr Reibungsfläche. Und er verlangsamt alles und das alle viele Bewegungen. Und du kannst doch diesen Anzug sehr, Leute haben sehr starke Griffe dann ab einem gewissen Level. Mhm. Und es ist sehr langwierig, die zu brechen. Und dann musst du deine Griffe etablieren, du musst seine brechen. Und verbringst du sehr viel Zeit auch mit diesem Gripfight und so. Und das, dafür habe ich die Geduld gerade nicht.
Na, verstehe.
Ist ein schöner Sport und hat natürlich mehr Optionen durch den Anzug als No-Gi. Aber ist momentan einfach nicht das, worauf ich Lust habe.
Bist du dann so jemand, der sich Techniken herausschreibt, analysiert, drüber bespricht?
Ich schaue sehr viele Videos und der Tom, einer von meinen Trainern und ich, wir verbringen auch immer wieder, also wenn wir mal Zeit haben, Lockdown 1 haben wir sehr viel gedreht zum Beispiel. Ja, also schon.
Das heißt, ihr trefft euch und beim Training bequatscht er während dem Training dann die einzelnen Techniken noch genauer, oder?
Bequatschen, es ist mehr ein, wir schauen uns das an, wir setzen uns hin, wir machen das mal. Und dann arbeiten wir einfach dran. Natürlich redet man währenddessen auch, aber der Hauptteil ist einfach, das mal zu machen.
Habt ihr, glaubst du, schon alle Techniken, die es so gibt, schon mal gesehen, oder?
Nein, nicht annähernd.
Wirklich?
Nein, da kommen auch ständig neue dazu. Der Anspruch kann auch, glaube ich, gar nicht sein, dass man sie alle kann.
Ja.
Also es gibt sicher jemanden, der alle halbwegs kann, dafür kann er dann wahrscheinlich keine besonders gut.
Stimmt da wieder. Was ist deine Lieblingstechnik?
Ich bin ein Strangulierer. Gelenksäbel habe ich schon auch gemacht, aber gibt. Weil wenn du jemanden den Arm brichst oder auch das Knie rausschraubst, der kann theoretisch immer noch kämpfen.
Ja.
Außerdem weint er vielleicht und du musst dir das anhören. Aber wenn jemand stranguliert wird,
dann ist er ruhig.
Dann ist er entweder gibt auf oder er ist bewusstlos. Und du weißt, auf einer einsamen Insel, wenn es um alles gegangen wäre, dann wäre er jetzt tot und du nicht.
Wieso denkst du gerade an eine einsame Insel und an MMA-Kampf dort? Ist das was du
meinst? Weil Jiu-Jitsu nur einer gegen einen wirklich stark ist. Und das einzige Szenario ist, wo ich mir vorstellen kann, dass es wirklich extrem wichtig wäre.
Okay.
Wo es um alle Kokosnüsse geht und um das eine Schlauchboot und das eher eine Wasserflasche.
Jetzt frage ich mich gerade, was du sonst noch mitnehmen würdest auf so einer Insel.
Boah, den Tom. Videos und eine Matte, wenn der Sand nicht so weich ist.
Hoffentlich hört das der Freundin nicht.
Hoffentlich.
Ich hätte keine Ahnung, was ich mitnehmen würde, ehrlich gesagt. Mein Laptop. Ich könnte nicht ohne meinen Laptop. Und dann würde ich aber WLAN brauchen und dann würde ich wieder Strom brauchen. Was die Sache sehr erschwert.
So würde ich sagen, Bücher, ne? Und hast du es gelesen und dann?
Ja, eben. Apropos Bücher. Hast du mal vor, Bücher zu schreiben? Weil ich habe gesehen, deine Instagram-Posts, die sind ja wirklich halbe Romane.
Naja, da gibt es doch ein recht enges Character-Limit. Kennst also du manche, das? Manche davon. Ja, ja, ich stoße regelmäßig dran. So ein Buch schreiben ist halt doch wieder was anderes. Also ich glaube, wenn ich mich jemals noch anders künstlerisch ausdrücke, als mich zu fetzen, dann wäre das eine Option.
Was genau meinst du?
Ein Buch zu schreiben?
Ein Buch zu schreiben.
Wahrscheinlich wäre es ein Fantasy-Buch. Ich lese sehr viel so Fantasy.
Was liestest du gerade auf Jans?
Boah, ich lese gerade, also das ist eigentlich dieses Science-Fiction-Fantasy, mhm. Was irgendwie für mich ein Genre ist. Da werde ich jetzt wieder gekreuzigt von Puristen, aber jetzt lese ich gerade The Culture wieder von Ian Banks.
Sorry, ich habe das nicht verstanden und ich weiß auch nicht, was das
ist. The Culture heißt es, ist so ein... Jeder Nerd kennt das. Ja, genau. Jeder Nerd kennt das. Wenn du es nicht kennst, kann ich dir nicht helfen.
Ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin ein bisschen nerdy, aber ehrlich gesagt, du hast mir halt gesagt, das ist überhaupt nicht nerdy.
Nein. Der einzige Kämpfer, der eine Chance hat, nerdy als ich zu sein, ist der Matthias. Baby Matthias Brehofer.
Ah, habe ich schon mal gehört.
Ja, sonst glaube ich, ist es schwierig.
Dann werde ich den das nächste Mal fragen, was er so ein nerdiges Zeug macht. Apropos nerdig, World of Warcraft. Da gibt es eine Geschichte dahinter und die würde ich jetzt richtig gern hören.
Okay, die Fans haben auch ein Recht auf diese Geschichte.
Hoffentlich.
Also, bevor ich den Traum hatte, anderen Menschen im Käfig so weh zu tun, dass mir Leute dafür Geld geben, hatte ich den Traum, so gut Computer zu spielen, dass Menschen mir dafür Geld geben.
Das ist ein schöner Traum, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe nur schöne Träume. Und,
geht irgendwelcher davon in Erfüllung eigentlich? Kämpfen
ja,
vielleicht?
Ja, es ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ja. Aber diese Geschichte hat ein irgendwie tragisches, auf irgendwie auch gutes Ende.
Okay, erzähl.
Also wie dir irgendjemand verraten hat von meinen nicht so netten Freunden. Ich habe, so wie viele junge Menschen, hatte ich ja mal eine Zeit lang ein Problem mit World of Warcraft.
Da, für Menschen, die das nicht kennen, weil mein Opa hört wahrscheinlich auch zu und meine Oma. Kannst du das Spiel kurz beschreiben, World of Warcraft?
Es ist ein MMORPG, also ein
beschreib's besser nicht.
Es ist ein Online-Rollenspiel, das man mit, also Multiplayer, das man mit anderen Leuten spielt.
Ja.
Es ist so wie Crack aus Pixeln.
Hör auf. Ich
sag ehrlich, fast jeder, der mit sowas anfängt, ist echt gefährdet, da hängen zu bleiben. Weil es ist so wie Facebook oder Instagram, es ist einfach so gemacht, dass es dein Hirn missbraucht.
Okay.
Cool. Ich als alter Zocker war dann dieses perfekte Opfer.
Ja. Wann hast du damit gestartet?
Da war ich gerade im Zivildienst. Mhm. Und dann ist WoW rausgekommen. Und damals hatte ich meine erste Freundin. Und dann habe ich mich 2 Wochen nicht mehr gemeldet, weil ich so viel WoW gespielt habe. Oh, und dann hatte ich keine Freundin mehr.
Für alle Mädels da draußen, es liegt nicht an euch, es sind die Computerspiele.
Nein, das ist definitiv von mir gelegen.
Naja, es liegt nicht an den Frauen, sondern an den Computerspielen. Also, eine Frechheit.
Also Kathi, falls du das hörst, sorry.
2 Wochen hast du dich nicht gemeldet bei ihr.
2 Wochen.
Mein Gott.
Ich habe nur mehr gespielt und Zivildienst, geschlafen habe ich auch nicht mehr viel. Das war wirklich... Und diese WoW-Sache hat sich dann halt... Immer wenn ich Sachen mache, möchte ich dann halt auch irgendwie Wettbewerb mit anderen haben.
Ja.
Einfach besser sein als die. Dann haben wir natürlich auch in WoW begonnen, so Player versus Player. Also man kann... in so einem Spiel normalerweise gegen die Umwelt spielen, so Monster kaputt machen und Aufgaben lösen, oder gegen die anderen Spieler. Die coolen Leute, so wie ich, haben natürlich immer gegen die anderen Spieler gespielt, oder PvP, ich meine, das erklärt sich irgendwie von selbst. Und da gab es so verschiedene Wettbewerbssysteme, Spieler gegen Spieler. Wie genau soll ich es erklären?
Ganz kurz, bitte.
Haben wir 2 gegen 2, ja. Haben wir immer gespielt und da waren wir auch ziemlich gut. Also ziemlich gut auf dem Level, dass Blizzard, also da gab es einen Wettbewerb von jeder Spielwelt, gab es sozusagen ein Top-3-Teams, genau, so eine Art Turnier, aber über das gesamte europäische WoW-Universum hinweg. Und die Amis haben ihr Turnier gehabt und die Asiaten haben ihr Turnier gehabt. Und
so Europameisterschaft und dann hat es eine WM gegeben sozusagen.
Genau, und die Sieger von den jeweiligen Kontinentalmeisterschaften sozusagen oder halt Regionen, die hätten dann in Kalifornien live gegeneinander gespielt. Ja. Und wir haben das Ding in Europa gewonnen. Also wir waren von Wahnsinn. Allen WoW-Nerds, die Tour und Tour gespielt haben, waren wir die Besten.
Das klingt so gut.
Es war schon extrem aufregend. Ja. Also meine Mausfinger waren damals richtig
trainiert.
Richtig hot, ja. Mach so Hotkeys und so. Ja. Das heißt, wir waren richtig gut. Das Problem ist, dass, und das verstehen jetzt nur Leute, die auch mal WoW gespielt haben, jetzt ist es eine Welt voll schöner Freiheit. Jetzt kann man von einer Spielwelt auf die andere transferieren. kann alle möglichen Sachen verkaufen und trainen. Das konnte man damals, also man konnte es damals schon machen, man durfte es nicht. Mhm. Das heißt, wenn man einen Account erstellt hat, dann durfte man den nicht weitergeben, durfte ihn nicht verkaufen. Ja. Und was ich aber natürlich damals gemacht habe, ist, ich habe immer wieder Spielwelt gewechselt, also Server gewechselt. Aber ich hatte keine Lust, zum 17. Mal ein Maxel von Level 0 hochzuspielen. Mhm. Das heißt, wie ich dann auf meinem damaligen Endserver war, habe ich einfach den, wo ich war, habe ich verkauft und haben wir auf dem anderen Server einen neuen gekauft.
Was verboten war.
Was verboten war. Was aber
du hast Leute nicht wirklich geschummelt oder so?
Nein, überhaupt nicht. Das hat keinen Vorteil verschafft, aber es war sozusagen einfach eine Umgehung des Endnutzer-Lizenzvertrags.
Okay.
Den niemand liest, aber wir haben gewusst, dass es illegal ist. Das hat sich nicht irgendwie unerwartet getroffen. Aber es haben viele gemacht und es ist nie, also ab und zu ist er gepackt und gebannt worden, habe einfach einen neuen. Also so. Und dann hat Blizzard, also die Firma, die WoW entwickelt hat und besitzt, haben wir geschrieben so, hey, schick uns mal deinen Namen und deine Daten, dass wir das Ticket kaufen können, dass wir das halt alles buchen. Und dann haben sie mich tatsächlich an dieser Stelle, nicht cool Blizzard, disqualifiziert wegen Verletzung des Endnutzer-License-Agreements und haben uns rausgeschmissen. Was mich so wütend gemacht hat, dass ich meine WoW-Charaktere alle verkauft habe und nie wieder WoW gespielt habe.
Also oh mein Gott.
Wahrscheinlich ist es, war das gut so.
Ja.
Das Fazit ist, nächstes Mal, wenn ihr so ein Spiel spielt und es gibt keinen Transfer, macht das, was die meisten anderen machen, bezahlt seinen Chinesen, dass er euren eigenen Account levelt.
Das ist so komplex für mich. Ich spiele nie etwas eigentlich.
Das ist die andere Alternative. Du kannst einem Chinesen deinen Account geben und Er levelt ihn für dich hoch.
Aber kann das wäre dann sein, Schummeln, oder?
Das ist auch illegal, aber das wäre in meinem Fall nicht aufgeflogen, weil dann der Name im Account richtig gewesen wäre. Aber kann natürlich sein, dass der Chinese mit dem Account durchbrennt. Passiert auch. Also es ist...
Die Chinesen.
Und du musst warten, bis der Chinese das gemacht hat. Also auch mit den kleinen asiatischen Händen dauert das eine Zeit lang.
Aber wieso können das nur Chinesen?
Weil dieses Service meines Wissens noch nur von Chinesen angeboten wird. Wir haben immer gesagt, das sind die China-Farmer. Vielleicht sind das eigentlich Filipinos. Also Ist in Asien beheimatet hauptsächlich.
Okay. Das ist mega traurig eigentlich, dass du das... Also du wärst für normal nach Kalifornien geflogen, hättest dort sozusagen bei der WM spielen können.
Ja, wir wären richtig so Pro-Gamer gewesen.
Damn, hättest sicher heute mega viel Kohle machen können damit.
Na, wahrscheinlich wäre ich einfach ein übergewichtiger Nerd.
Wobei die Gamer, die ich so gesehen habe, die recht gut sind, naja, zumindest bei FIFA, die waren gar nicht so dick.
Ja, vielleicht sind es die Leute, die Sportspiele spielen.
Ja, stimmt auch
vielleicht
wieder.
Sind die Sportler.
Das kann natürlich auch sein. Aber für deine Karriere war das sozusagen richtig gut.
Das war für mein ganzes Leben ziemlich gut, weil ich hätte doch nie, also ich hätte sicher, ich habe zu der Zeit hätte ich eigentlich studieren sollen nach dem Zivi. Das ist sich neben WoW nicht ganz gut ausgegangen.
Und dann hast du dein Leben auf die Reihe gekriegt und du hast auf der WU studiert, mit Sport angefangen, eine Freundin gekriegt. Alter, was will man mehr, oder?
Ja. Oft ist es so, dass im Leben schlimme Dinge passieren, die sich im Nachhinein als absolut positiv herausstellen.
Stimmt.
Habe ich in dem Moment nicht so sehen können. Ich war hauptsächlich wütend.
Das klingt einfach schrecklich. Ich meine, du kommst so weit, du hast Wochen oder Monate deines Lebens da reingesteckt und dann wirst du einfach gesperrt.
Wir haben wirklich wie die Bösen gezockt. Also wir haben uns doch echt was überlegt.
Ja.
Wir haben wirklich Tag und Nacht überlegt, okay, wie können wir die anderen fertig machen und was ist die beste Art, das zu tun. Und wir haben es geschafft, wir waren so happy. Mein Partner war auch so wütend auf mich.
Das glaube ich.
Völlig zu Recht.
Und er hat nicht ohne die dorthin fliehen können?
Nein. Weil das Team ist disqualifiziert, weil ich disqualifiziert wurde.
Hast du noch Kontakt mit dem?
Nein.
Deshalb?
Nein, wir haben uns nur in diesem Spiel kennengelernt und haben nur zusammen gezockt. Also wir hatten sonst keine enge Beziehung.
Gott sei Dank. Ja, das ist hart.
Ich glaube nicht, dass er jetzt auch MMA-Kämpfer ist.
Vielleicht wird das. Wegen dir. Und dann siehst du ihn mal wieder. Stell dir das vor. Wäre er in der gleichen Gewichtsklasse?
Nein, er war so ein langer Dünner.
Ah, okay, dann hast du Glück gehabt.
Er war so ein langer Dünner. Das wäre eine starke Storyline für den Kampf.
Das wäre richtig.
So, hier, weißt du noch damals, wie ich der einzige disqualifiziert wurde?
Ich werde den finden und schreiben. Er soll.
Sein Username war Galadronia. Das war ein weiblicher Nachtelf-Druide.
Ich habe mir überlegt, dass ich am Ende des Monats ja immer ein Fight-Recap mache, wo ich sozusagen kurz über die Kämpfe des Monats sprich oder eben schaue, was im nächsten Monat so los ist. Und habe mir gedacht, nachdem ich nicht als Experte rüberkommen möchte und definitiv auch kein Experte bin, haben wir ein bisschen geredet davor und ich habe dich gefragt, ob du vielleicht Lust hättest, da mitzumachen. Und hast du immer noch Lust, da mitzumachen?
Jetzt vor der Kamera, wo ich voll festgenagelt bin. Ja, sicher habe ich. Mache ich gern. Nein, freut mich, dass du mich gefragt hast. Und ich sehe mich jetzt auch noch nicht als Experten.
Dann.
Aber ich glaube, ich weiß schon ein bisschen was.
Wir suchen uns einfach Kämpfe aus, wo wir ein bisschen was drüber erzählen können.
Ja, im schlimmsten Fall redet man über so Sachen wie Footwork und Winkel.
Oder Plant-Based.
Ja, genau. Oder man redet über Diet oder... Oder man redet über Intangibles und sagt so, ja, wer hat das Herz und was mit seinem Kinn? Und also man kann diesen üblichen Kommentatoren-Jargon dann schon einfach auspacken.
Das geht, ja, das stimmt. Das kriegen wir sicher locker hin.
Das schaffen wir.
Auf jeden Fall. Ab März geht's los. Ende März, die letzte Folge im Monat, ist immer der Fight Recap mit Michael Johann Rirsch.
Das Johann. Das steht in meinem Pass. Warum meine Mutter das getan hat, ist mir unerfindlich.
Ja.
Also viele Leute haben in Zeiten gefragt, das ist nicht notwendig.
Das ist notwendig. Ich habe drei. Ich kann es mal aussuchen.
Wie ist dein voller Vorname?
Silvana Isabella Charlotta Strieder. Und bei Starbucks, wenn ich ein Getränk, was ich nicht sehr oft mache, weil natürlich Starbucks möchte nicht unterstützen, aber wenn es mal wieder so ist, dann sage ich nicht Silvana, sondern Isabella, weil Isabella schreiben sie immer richtig.
Silvana kam mit I, mit Y. Ach,
du hast keine Ahnung, was ich da schon gesehen habe. Nicht nur ansatzweise. Ich war mir nie sicher, ob das wirklich mein Getränk ist. Aber zum Abschluss, gibt es etwas, das du noch erzählen möchtest, beitragen möchtest, der Welt da draußen erzählen möchtest?
Kann den Leuten nur empfehlen, deinem Podcast weiter zu folgen. Ich glaube, die Silvana wird sowas wie Joe Rogan auf Deutsch mit mehr Haaren.
Definitiv mehr Haaren, weniger Alkohol und Zigaretten. Oder?
Oder?
Wir machen nur. Na, wir gehen da auch nicht hin. Story für eine neue Story. Stimmt, das wäre ziemlich schön. Hast du schon einmal etwas von einem Kämpfer gehen gehört?
Ich habe davon gehört. Genetik ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es wird oft, wir haben oft ein mechanistisches Verständnis von diesen Dingen, so das ist das Gen, das jemanden zum Kämpfer macht. Ich befürchte von allem, was ich über Genetik weiß, dass diese Beziehungen nicht so eindeutig sind.
Stimmt, aber weißt du was? Wir werden da überhaupt nächste Woche, wirst du alles drüber erfahren.
Bin gespannt.
Das wird nämlich die neue Folge dann zum Thema Kämpfer gehen. Es gibt nicht jedes Monat ein Schwerpunktthema und das ist das Schwerpunktthema für den März und auf das
Feinschuss. Was ich mir definitiv vorstellen kann, man sieht das auch, wenn man in ein Gym geht, es gibt einfach Leute, die sind für den Schaß geboren worden und dann gibt es Leute, die müssen so wie ich, die müssen das mühsam erlernen mit Zähnen und Klauen und müssen sich da hochgraben. Dann gibt es Leute, die gehen einfach hin und die sind, also kann man schon vorstellen, dass es sowas, weiß nicht, ob es ein Eingehen ist oder ob das mehrere sind, die zusammenspielen.
Das wirst du alles erfahren. Nächste Woche. Musst du einschalten.
Muss ich wohl.
Definitiv.
Ich habe so viel zu tun, aber ich glaube, das...
Das muss sich ausgehen.
Podcast geht immer.
Das stimmt. Podcast hörst du viel immer. Podcast?
Ich höre sehr viel Podcasts. Also klassisch, das Coole an Audio ist halt eben, dass man es unterwegs hören kann, dass man die Hände frei hat. Man muss jetzt nicht das Video unbedingt sehen. Also eben zum Beispiel Joe Rogan läuft immer bei mir, wenn ich unterwegs bin.
Bei mir, ja, das stimmt.
Jetzt natürlich auch unschlagbar ehrlich.
Dankeschön.
Deutscher Content... Muss auch manchmal sein. Das ist eure Muttersprache, Leute. Muttersprache.
Ja, ich meine, wir können es auch auf Englisch machen, aber ich meine, ob sich das dann jemand anhören möchte? Das ist die Frage. Passt. Okay, Michael. Dankeschön für das sehr spannende und interessante Gespräch. Für die vielen Infos, die wir alle irgendwann in den nächsten Fight Recaps wahrscheinlich nur ein bisschen genauer ins Detail gehen werden. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Und unschlagbar ehrlich. Das war die zweite Folge mit Michael Riersch. Nächste Woche werden wir mit Molekularbiologe Dr. Fritz Treiber über den Themenschwerpunkt Kämpfergen sprechen. Noch ein kleiner Hinweis zum Thema Gi und No-Gi. Michael hat uns ja vom Training mit dem Gi erzählt und dass es ohne Gi leichter zum Trainieren ist. Für alle, die nicht ganz verstanden haben, wovon wir da sprechen, Gi ist einfach die Kurzform des japanischen Wortes Keikogi und heißt Trainingsanzug. Die Trainingsanzüge bestehen aus einer Jacke und einer Hose aus besonders reißfestem Material. Viele von euch haben das bestimmt im Judo schon gesehen. Wir haben in dieser Folge vor allem vom Brazilian Jiu-Jitsu, kurz BJJ, gesprochen. Da liegt der Schwerpunkt wie im Judo auf dem Bodenkampf. Und wenn jemand mit Gi trainiert, heißt das, dass er so einen Trainingsanzug anhat. Und wer ohne Gi, also no Gi, trainiert, hat einfach ein normales Sportgewand an. Ich hoffe, das war verständlich und falls es Fragen gibt, könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Entweder über den Unschlagbar Ehrlich Account auf Facebook und Instagram oder gerne auch per E-Mail. unschlagbar.ehrlich@gmail.com. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.